Als es mit dem Krieg in der Ukraine losging, da hat man öfters diesen Satz gehört: Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass das im 21. Jahrhundert in Europa möglich ist. Und natürlich ist das Entsetzen groß und auch völlig zu Recht, dass in Europa so ein Krieg losbricht. Plötzlich kommt uns das alles ganz nah, die Krise und das Entsetzen. Woher kommt denn das Erstaunen, dass im 21. Jahrhundert so etwas noch möglich ist? Ich glaube, das kommt, oder dahinter steckt eine Glaubensüberzeugung. Der Glaube an einen historischen Fortschritt oder an den historischen Fortschritt. Das heißt, die Annahme, dass der Mensch in seiner Menschheitsgeschichte von ganz allein sich unweigerlich zu immer mehr Freiheit, zu immer mehr technologischem Fortschritt, zu immer mehr Vernunft hin entwickelt und die Aufklärung dazu führt, dass der Mensch vernünftig handelt und seinen ganzen Fortschritt zum Wohle der Menschheit einsetzt. Das ist ein Denken, das kommt aus Anfang des 20. Jahrhunderts, bevor die Weltkriege losgingen. Da haben viele Philosophen und Wissenschaftler gesagt, der technische Fortschritt, der wird uns Freiheit, Frieden und ewige Sicherheit bringen. Dann kam der Erste Weltkrieg und da dachte man noch, das war ein Versehen oder auch so ein kleiner Ausrutscher einer kleinen, unvernünftigen Minderheit, die das losgebrochen hat. Es wird schon wieder. Dann kam der Zweite Weltkrieg und dann war die Ernüchterung groß, weil zum ersten Mal systematisch mit allem zur Verfügung stehenden technischen Fortschritt und menschlicher Entwicklung ein Regime diesen Fortschritt und diese Technologie eingesetzt hat, um in geradezu dämonischer und absolut menschenverachtender Weise dazu gebraucht hat, ein ganzes Volk ausrotten zu wollen. Und tatsächlich war bei vielen Wissenschaftlern und Philosophen nach dem Zweiten Weltkrieg die Ernüchterung groß, dass es scheinbar nicht einfach so geht, dass das mit diesem technischen Fortschritt nicht automatisch dazu führt, dass der Mensch vernünftiger, besser und automatisch alles zum Wohle der Menschheit tut. Und dann kommt in Europa Frieden, ein Jahr nach dem anderen. 75 Jahre hat man so den Eindruck, wir vergessen in der Regel den ganzen Balkankrieg. Aber im westlichen Europa, in der westlichen Welt über 75 Jahre Frieden und wieder weiter technologischer Fortschritt. Und so langsam kommt wieder der Gedanke auf, wir kriegen es in den Griff. Wir kriegen die ganzen Probleme in den Griff. Ein sehr interessantes Buch gibt es übrigens, Homo Deus von Harari, dem Yuval Noah Harari, einem Israeli. Homo Deus, also der Gottmensch sozusagen. Und der schreibt in einem eigentlich sehr interessanten Buch, aber eine sehr verwirrende und auch sich selbst widerlegende These. Er widerlegt das fast schon in dem Buch, aber er sagt: Doch am Morgen des dritten Jahrtausends, also jetzt im 21. Jahrhundert des dritten Jahrtausends, wacht die Menschheit auf und macht eine erstaunliche Feststellung. Die meisten Menschen denken selten daran, doch in den letzten Jahrzehnten ist es uns gelungen, Hunger, Krankheit und Krieg im Zaum zu halten. Natürlich sind diese Probleme nicht vollständig gelöst, aber was einmal unbegreifliche und unkontrollierbare Kräfte der Natur waren, sind jetzt Herausforderungen, die sich bewältigen lassen. Wir müssen zu keinem Gott oder Heiligen mehr beten, um davor bewahrt zu werden. Wir wissen ziemlich genau, was zu tun ist, um Hunger, Krankheit und Krieg zu verhindern. Und in der Regel gelingt uns das auch. Also, so einen Glauben hätte ich auch gerne. Und so ein Optimismus. Das Buch ist rausgekommen 2015. Ich weiß nicht, ob er diesen Satz heute so wiederholen würde, nach 2 Jahren Pandemie, die ja auch noch nicht ganz fertig ist, und nach einem Krieg in einer Art und Weise, wie man nicht dachte, dass es möglich ist. Nebenbei hat es die ganze Zeit schon Kriege gegeben, nur waren die weit genug weg. Wir konnten den Fernseher einfach ausschalten, dann war er vorüber. Krisenzeit. Und wir merken Stück für Stück, wir haben es doch nicht so im Griff, wie wir es eigentlich dachten. Es gerät einiges ins Wanken, auch bei uns gerät einiges ins Wanken, zugegebenermaßen immer noch auf einem recht hohen Niveau. Eine durch die Decke gehende Inflation. Steigende Zinsen. Gar nicht mehr so sichere Arbeitsplätze. Steigende Preise, die für manchen und nicht nur Hartz-IV-Empfänger mehr sind als nur so eine unangenehme Nebenwirkung, die man mit einmal essen gehen weniger im Monat irgendwie in den Griff kriegt, sondern die wirklich Leute in Sorgen und Schwierigkeiten bringt. Und das betrifft alle Altersschichten. Letzte Woche war zu lesen auf tagesschau.de, die aktuellen Kriege und Krisen hinterlassen auch bei jungen Menschen deutliche Spuren. Zu diesem Ergebnis kommen die Jugendforscher Simon Schnetzer und Klaus Hurrelmann, die in Berlin ihre neue Trendstudie Jugend in Deutschland Sommer 2022 vorstellten. Befragt wurden 1000 junge Menschen im Alter von 14 bis 29 Jahren. Fast 70% der befragten Jugendlichen versetzt Russlands Angriffskrieg in der Ukraine in Sorge. Und dann werden weitere Probleme aufgezählt, die Menschen und die jungen Menschen im Alter von 14 bis 29 wirklich belasten. Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Maßnahmen, der Klimawandel, die Sorge vor Inflation, vor sozialer Spaltung der Gesellschaft. Die Angst vor Wirtschaftskrise, vor Kontrollverlust bei der Alltagsgestaltung, die Unsicherheit in persönlichen Beziehungen, in ihrer Unsicherheit in Bezug auf ihre Bildungs- und Berufslaufbahn. Und fast die Hälfte, genauer gesagt 45% der Jugendlichen gab an, in irgendeiner Form psychische Probleme zu haben, ausgelöst durch diese Ängste und auch durch die letzten Jahre. 2019, um diese Zeit, war das komplett anders. Da war ein unglaublicher Zukunftsoptimismus unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen und der ist ziemlich zusammengeschrumpft. Und noch etwas ganz Bemerkenswertes stellen die Jugendforscher fest, nämlich dass sich gleichzeitig die Mechanismen zur Krisenbewältigung verändert haben bei jungen Leuten. Das heißt nämlich, dass Religion und insbesondere der christliche Glaube bei jungen Menschen inzwischen kaum noch eine Rolle spielen. Hilfe werden vor allem in sozialen Kontakten wie Familien, Freunde oder der sozialen Umgebung gesucht. Und dann sagen diese zwei Jugendforscher, ich weiß nicht, ob sie Christen sind oder nicht, einen ganz wertvollen Satz, den wir uns alle echt sagen lassen müssen. Es ist gut, wenn wir ihn hören. Da heißt es, daher seien vor allem die Kirchen aufgefordert, sich so zu verändern, dass sie wieder junge Menschen bei der Krisenbewältigung unterstützen können, sagt eine säkulare, eine weltliche Jugendstudie, fordert die Kirchen auf, werdet doch mal wieder bewusst, was ihr für einen Schatz habt. Werdet euch doch bewusst, was ihr für Potenzial habt. Und verändert euch so, dass junge Leute wieder zu euch kommen und bei euch Hoffnung suchen und die Bewältigung von Krisen, in Bewältigung von Krisen Hilfe suchen. Für mich war, als ich das gelesen habe, ein echter Wachrütter. Die Jugendforscher sehen dieses Potenzial der Kirchen und der Christen für Jugendliche. Und sie fordern uns auf, unserem Auftrag nachzukommen. Wir sind aufgerufen, uns zu verändern. Wir sind aufgerufen, uns wieder zu besinnen auf das, was in der Krise Halt gibt. Wir sind aufgefordert, auch selbst vielleicht wieder uns zu besinnen, an was wir uns eigentlich hängen, wenn so Krisen kommen, wenn vieles wegbricht, was für uns schön, angenehm ist und vielleicht sogar Lebenssinn geworden. Wir sind aufgerufen, uns darauf zu besinnen, was uns wirklich erfüllt und Orientierung gibt. Und es ist ja nicht so, dass sich nur die Jugendlichen im Krisenmodus befinden. Es betrifft uns alle. Und das ist nämlich die Chance der Krisen, jeder Krise, sich wirklich wieder zu besinnen, sich zu fragen, auf was kommt's eigentlich an im Leben? Auf was kommt's an, wenn viele Dinge wegbrechen? Also mich nervt gerade hier dieser Krach hier vorne, wenn ich hier rauflaufe. Auf was kommt's an im Leben, wenn vieles wegbricht? Was schön war, was mir Erfüllung gegeben hat, aber was jetzt nicht mehr da ist. Was jetzt ins Wanken gerät, wo ich den Eindruck haben muss, vielleicht ist das morgen, übermorgen, nächstes Jahr gar nicht mehr Teil meines Lebens. Wir haben eben den Bibeltext gehört, der die Grundlage dieser Predigt ist. Der Hintergrund ist, dass als Gott das sagt, das Volk Israel in einem beklagenswerten Zustand ist. Völlige Hoffnungslosigkeit. Sie sind verschleppt. Das Land Israel gibt's nicht mehr. Sie sind nach Babylon gekommen, verstreut in alle Länder, ins ganze große Reich. Absicht, bloß nicht das Volk wieder zusammenführen, sondern es schön verstreuen, vermischen. Und die Identität dieses Volkes ist aber diese Gemeinschaft, dieses gemeinsam Zusammensein, dieses zum Tempel gehen und anbeten. Und das ist alles weg. Und es gibt keine echte Zukunftshoffnung. Es gab ein paar falsche Propheten, die gesagt haben, wird alles wieder gut, in 2 Jahren seid ihr wieder zu Hause. Sie haben gemerkt, das zieht nicht, das läuft nicht, das war alles Lug und Trug. Da haben sie uns Honig in den Bart geschmiert, aber mehr war nicht. Also es sieht ziemlich mies aus. Echter Krisenmodus, keine Hoffnung. Alles weggebrochen, was das Leben ausgemacht hat. Ich glaube, hätte man damals so eine Umfrage gemacht und hätte 1000 Leute befragt, dagegen wäre das Ergebnis dieser Jugendstudie purer Optimismus gewesen. Sie waren am Boden. Und dann kommt es, wie es so oft kommt. Gott meldet sich in der Krise. Gott meldet sich in der Krise. Gott sagt nicht, selbst schuld. Sie waren nämlich selbst schuld. Sagt auch nicht, du hast dich doch selbst in die Krise reinmanövriert. Jetzt sieh auch zu, wie du damit klarkommst. Gott zieht sich nicht zurück. Gott macht in der Krise auf sich aufmerksam. Und wie? Wenn man diesen Bibeltext liest und in verschiedenen Übersetzungen, dann fängt der an mit Hey, Hallo, Juhu. Also so ähnlich. Das sind tatsächlich Worte. Da steht auf, los, Achtung, hey, hallo, hier bin ich. Gott macht wirklich auf sich aufmerksam. Und er macht das mit diesen Worten und so in einer besonderen Art und Weise, weil Krisen die Eigenschaft haben, dass sie unseren Blick verengen und dass sie unsere Wahrnehmung einschränken. Und das weiß Gott. Das Volk Israel hat die Wahrnehmung auf ihren Gott verloren. Sie hat völlig verloren, aus dem Blick verloren, dass Gott immer noch da ist. Und dass er mitten in der Krise da ist und dass er der Grund der Hoffnung ist. Sie sind völlig hoffnungslos, völlig verzweifelt. Alles, was schön war, ist weg. Alles, was Halt gegeben hat. Und jetzt? Jetzt sagt Gott, hallo, ich bin noch da. Das heißt, entweder hey, auf, wohl an, auf geht's, hier bin ich. Gott ruft und dann sagt er, kommt, geht hin, hört zu. Neigt euer Ohr zu mir. Das ist, wenn man ein Ohr zu jemandem neigen, muss man sich ihm nahen und muss ganz dicht an ihn rankommen. Gott sagt, hey, kommt zu mir und hört, ich habe euch was zu sagen. Da sind Menschen in einem beklagenswerten, depressiven, aussichtslosen Zustand und Gott winkt und ruft und zieht alle Register, weil er etwas zu sagen hat und macht den Blick wieder weit. Und dieses Kapitel, ich empfehle es euch, es ein paar Mal zu Hause zu lesen. Es atmet pure Freiheit. Bei einmal Lesen kommt das vielleicht gar nicht so raus. Es ist eine einzige Einladung zum Leben, zum Aufblühen, zur Hoffnung. Und das mitten in der Krise. Gott sagt nicht, gut, wenn die Krise vorbei ist, dann reden wir nochmal, dann habe ich für euch wieder was bereit. Sondern mitten in der Krise will Gott aufmerksam machen und sagen, es gibt Leben. Und er sagt, wo ihr keine Hoffnung mehr habt, es menschlich keine mehr gibt, da habe ich noch einiges in petto. Ihr werdet euch noch wundern, vor lauter Wunder. Gott sagt, sucht bei mir, was ihr braucht. Traut es mir zu und vertraut mir, dass ich euch gebe, was ihr braucht. dass ich es bin, den ihr braucht, mitten in dieser Krise. Bei mir gibt es alles, was eurem Leben Sinn und Erfüllung gibt und Hoffnung und Zukunft, was wirklich satt macht, was trägt, was hält in allen und durch alle Krisen. Das hatten sie vergessen, bei allen Krisenbewältigungsstrategien, die sie sich ausgedacht hatten, bei dem Stress, alles in den Griff zu bekommen, was ihnen entglitten ist, kurz bevor die Katastrophe über sie hereingebrochen war und sie ins Land Babylon geführt wurden. Und er sagt, kommt und esst euch bei mir satt, alle die ihr völlig ausgehungert seid. Durch eure himmelschreiende Hoffnungslosigkeit. Kommt, hört, seht, sucht, hört, kommt, seht, hört. Das zieht sich durch dieses ganze Kapitel, dass Gott sagt, kommt, schaut's euch an, hört doch, hört, hört, hört. Und Gott sagt, warum versucht ihr euren Lebenshunger immer noch darzustellen, wo es nicht satt macht? Kurzer Schwenk ins 21. Jahrhundert. Zum Beispiel zum 15. Mai 22 nach Gummersbach. Woran hängen wir uns in der Krise? Woran hängst du dich, wenn du merkst, die Dinge brechen weg, langsam, auf die du dein Leben gebaut hast? Wo du deine ganze Hoffnung drauf gesetzt hast, wo du die Erfüllung und Sinn gesucht hast? Mit was hast du bisher versucht, Sinn und Freude und all die Dinge, Erfüllung zu suchen? Worauf hast du gebaut dein Leben oder baust es? Wohlstand, Urlaub, Karriere, Genuss sind ja alles keine schlechten Dinge. Vieles von denen sind echte Gottesgeschenke. Nur taugen sie überhaupt nichts, um darauf sein Leben zu bauen. Es sind nette Bonbons fürs Leben und Dank sei Gott, wenn er uns sie schenkt. Aber sie können unseren Lebenshunger nicht stillen. Deswegen sagt Gott, warum versucht ihr euer sauer verdientes Geld für allen möglichen Blunder auszugeben, in der Hoffnung, damit satt zu werden? Funktioniert nicht. Ihr habt Wünsche, ihr erfüllt sie euch und diese erfüllten Wünsche sind unheimlich fruchtbar. Und dann sieht man plötzlich, huch, einen großer erfüllt und ganz viele kleine laufen da um einem um die Füße rum. Und man weiß gar nicht, was man damit alles anfangen soll mit den kleinen. Und dann ist es wie bei Kindern, die werden auch so schnell groß. Und dann denkt man, ich muss doch wieder mir diese Wünsche erfüllen. Ich spüre so eine Leere, ich muss mir die Wünsche erfüllen. Gott lädt ein und wirbt förmlich, kommt und lasst euch bei mir füllen, kommt. Das hat er damals gemacht, das macht er heute Morgen hier, jetzt in der Corona-Krise, in Kriegszeiten, in unsicheren Zeiten, wo keiner weiß, was passiert oder ob man das Haus noch abbezahlen kann, wenn die Zinsen durch die Decke gehen. Gott lädt ein, wenn du gar nicht auf den Gedanken kamst, dass Gott deine tiefsten Sehnsüchte erfüllt, dass er selbst die Erfüllung ist, dann sagt er, kehr um. Früher hat man gesagt, tut Buße. Das ist kein irgendwie 10-mal Vater unser beten oder sonst irgendwelche Dinge machen, sondern das heißt, bleib stehen, zieh mal Resümee über das, was vielleicht, wo du vielleicht in der falschen Richtung unterwegs warst, und dann kehr um hin zu Gott, in Gottes Arme. Und werf dein Leben, werf dich hin zu Gott. Und geh auf seinen Wegen. Sei offen für seine Pläne. Und tu, was er sagt. Hier steht, wir haben es eben gehört, wer seine eigenen Wege gegangen ist und sich gegen den Herrn aufgelehnt hat, der lasse von seinen bösen Gedanken und kehre um zum Herrn, damit er ihm vergibt. Denn Gott ist reich an Güte und Erbarmen. Krisen sind eben diese große Chance, sein Leben zu überdenken und sich selbstkritisch zu hinterfragen. Und sich von Gott und von Menschen, denen wir vertrauen, kritisch hinterfragen zu lassen. Worauf vertraue ich wirklich? Worauf habe ich mein Leben gebaut? Wo habe ich, wenn ich ehrlich bin, meine Erfüllung gesucht? Es geht nicht darum, vor Krisen abzuhauen und sich irgendwie zu betäuben, durch was auch immer, durch die nächste Netflix-Serie oder durch mehr Alkohol oder was auch immer, sondern Bestandsaufnahme zu machen und aufzuhören, sich etwas vorzumachen und irgendwas zu beschönigen, sondern zu sagen, okay, vielleicht komme ich zu dem Ergebnis, ich habe viele Dinge, mit vielen Dingen meine Erfüllung gesucht, die weit weg sind von dem, was Gott mit mir vorhat. Und jetzt merke ich, in der Krise brechen mir diese Dinge weg und es bleibt eine Leere oder eine Angst oder eine Verunsicherung, die ich nicht in den Griff kriege, die mich fast verrückt macht. Und dann ist es Zeit, zu Gott zu kommen und hinzuhören. Und es Gott zuzutrauen und ihm zu vertrauen, dass er es besser weiß. Dass er mich geschaffen hat und weiß, wie mein Leben gelingt und was mir wirklich Erfüllung bietet und wie meinem Leben Ewigkeitswert beikommen kann. Zu erleben, dass er unser Herz erfüllt, unsere Hoffnung erneuert, unserem Leben Sinn gibt. All das, was Urlaube, ein volles Bankkonto, ein Neuwagen oder sämtliche vermeintliche Sicherheiten nicht fertig bringen können, das zu erleben. Ich erinnere mich an eine Situation, ich hatte gerade, das bald 20 Jahre her, ein neues Auto gekauft und war da stolz wie Oscar und hat mir ein bisschen geärgert, dass die Leute das nicht so honoriert haben, nicht mir gesagt haben, oh, tolles Auto. Naja, stand das Auto und dann kam ich in eine ziemliche Lebenskrise. Verschiedene Dinge sind schief gelaufen, verschiedene Dinge haben mich so runtergezogen und ich weiß noch, dass ich am Fenster stand oben in der Wohnung, sehe mich jetzt noch da stehen und schaue auf das neue Auto, das war vielleicht ein halbes Jahr alt und ich dachte, so ein Mistauto, das bringt mir jetzt gar nichts. Ich habe auch noch andere Dinge gedacht, die sage ich aus Jugendschutzgründen jetzt hier nicht. Aber mir wurde das so deutlich, jetzt hast du einen Neuwagen und warst stolz und das und ja, meine Güte, ich war kurz davor, dass das meine Identität ausmacht. Mein Neuwagen, der bin ich und ich bin mein Neuwagen. Und stell fest, das ist alles nichts wert. Das ist alles nichts wert, wenn Dinge zerbrechen, wenn Krisen kommen, da bietet kein Neuwagen halt. Da kommt es auf ganz andere Dinge an. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Was heißt denn das für uns ganz persönlich? Das heißt, vertrau mir, ich habe den Überblick. Und bild dir bloß nicht ein, du hast alles im Griff in deinem Leben. Bild dir nicht ein. Es ist nicht so. Und wenn du dir es einbildest, dann bist du vielleicht eingebildet, aber nicht Realist. Wir haben es nicht im Griff. Krisen zeigen das. Diese Sache mit Russland und Ukraine zeigt das. Die Bedrohung. Und wer weiß, wie weit es sich ausbreitet. Wir haben nichts im Griff. Aber Gott sagt, wenn du keine Ahnung hast, ich hab's im Griff. Was du nicht kontrollieren kannst und dir entglitten ist, gib's mir. Ich hab den Überblick. Ich denke weiter, als du denken kannst. Ich bin uneingeschränkt vertrauenswürdig. Das sagt Gott mit diesen Sätzen. Warum sagt eigentlich Gott so häufig, hört hin, hört mir zu, hören, hören, hören? Braucht man in der Krise Worte? Gute Ratschläge? Kopf hoch, es wird schon wieder. Ich weiß noch, wir waren zu Hause, nachts klingelt das Telefon und mein Bruder und ein Klicker hatten einen schweren Unfall. Zwei der Freunde sind ums Leben gekommen, mein Bruder im Krankenhaus und am nächsten Morgen war das schon an der Zeitung und allen Munde und den Nachbarn kamen manche Nachbarn und sagten, Kopf hoch, es wird schon wieder. Also das war wie Prügel. Es war wie, als würde jemand Stock rausholen und nochmal draufhauen. Brauchen wir gute und warme Worte, wenn so eine Krise kommt? Brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht gute, warme Worte von irgendwelchem. Wir brauchen Gott, der spricht. Und wenn Gott spricht, geschieht's. Wenn Gott redet, werden Taten draus, werden handfeste Veränderungen im Leben geschehen. Weil Gott nicht nur warme Worte macht und nicht nur heiße Luft von sich gibt, sondern echt verändert. Wenn Gott zu uns redet, dann hält er uns keine theologischen Fachvorträge, sondern spricht in unser Leben rein, uns zu ermutigen, aufzubauen und zu korrigieren, damit sich in unserem Leben ganz konkret was verändert und wir das erleben, spüren und erfahren. Glaube ist nicht nur eine Kopfsache, ist keine Ideologie, die wir irgendwie annehmen müssen, sondern etwas zum Erleben, zum Spüren und zum Erfahren. Deswegen sagt er hier, der Regen und der Schnee, die kommen und die feuchten die Erde und dann wächst's und dann gibt's Frucht und dann passiert echt was draus. Und so sind meine Worte. Genau wie der Regen. Da wächst was. Und dann wirst du was haben, wovon du leben kannst. Was Ewigkeitswert hat. Was bis in die Ewigkeit reicht. Und es hat handfeste Konsequenzen, wenn Gott redet, für unseren Beruf, in unserem Job. In der Schule, im Miteinander, in der Ehe, in der Familie, in Freundschaft, mit Arbeitskollegen. Das sind nicht bloß Worte. Wenn Gott redet, geschieht's. Wenn du willst also, dass sich in deinem Leben handfest was verändert, dann höre. Höre auf Gottes Worte. Komm, suche, mach dich auf. Gottes Einladung steht. Er steht mit offenen Armen da und wartet auf Menschen, die Vertrauen wagen. Er steht da und ist bereit, um konkret in dein Leben reinzureden, und gleichzeitig rein zu handeln. Er liebt es zu vergeben. Er liebt es, barmherzig zu sein. Er liebt es, wenn einer sagt, ich bin völlig falsche Richtung gegangen. Sagt Gott, gut, dass du kommst. Ich vergeb's dir. Und dann gehen wir gemeinsam in meine Richtung. Wo du Leben erfährst. Und das ist auch nicht nur so bloß theoretisch. Das wird hier ganz konkret. Er sagt, ich will einen Bund schließen, einen ewigen Bund. Er soll verlässlich sein, wie die Gnade, die ich David erwiesen habe. Seht her, ich habe einen Zeugen für die Völker bestimmt. Er wird ihr Fürst und Anführer sein. 700 Jahre bevor Jesus geboren wird, ein Hinweis auf Jesus. Dass wir die Möglichkeit haben, durch Jesus zu Gott zu kommen. Dass wir die Möglichkeit haben, in der Verbindung zu Gott zu stehen. Dass wir die Möglichkeit haben, durch Jesus echte Veränderungen in unserem Leben zu erfahren. Echte Neuausrichtung. Echte Korrektur. Und dann passiert etwas ganz Erstaunliches, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wirklich etwas ganz Erstaunliches. Menschen, die Jesus finden und durch Jesus Gottes Heil und die Erfüllung in Gott gefunden haben, die Gottes Liebe erlebt haben, nicht nur gehört haben, nicht nur von Wissen, sondern wirklich erlebt haben, die werden Gottes Herrlichkeit erleben. Die werden Gottes Wirken erleben. Die werden überschüttet mit Barmherzigkeit, mit Liebe. Und das wird Menschen, fremde Menschen, die dich nicht kennen und die du nicht kennst, dazu bringen, zu diesen Menschen zu kommen, zu Christen zu kommen, zu Menschen, die umgekehrt sind, Jesus nachfolgen. Und die Leute werden kommen, weil sie denken, was ist denn da los? Die werden vielleicht nicht sagen, oh, da ist Gottes Herrlichkeit. Aber die werden merken, da ist was komplett anderes. Irgendwas geht da ab, was nicht von dieser Welt ist. Sie werden sagen vielleicht, Gott ist mitten unter ihnen. Wenn du Gott erleben willst, geh dahin, geh in diese Gemeinde, geh zu diesen Menschen. Geh zu diesen Menschen, die umgekehrt sind, die neu sich in Christus haben festgemacht. Und wenn du in der Krise steckst, geh zu diesen Menschen. Wie schön wäre das, wenn sie sagen würden, geh in die FEG Gummersbach. Da ist Gott zu finden. Da ist Jesus zu finden. Und das ist nicht nur irgendwas Theoretisches. Da kann dein Leben neu anfangen. Da kriegst du eine Hoffnung, die du nie gedacht hast, dass du sie bekommst. Geh mal hin, du wirst es dort erleben. Du wirst nicht davor in langen Predigten vielleicht davon hören, du wirst es erleben, wie sie miteinander umgehen, was sie erleben mit Gott. Da triffst du Leute wie deinen Nachbarn, das waren voll der Ekel. Der war so fies, den hättest du am liebsten dreimal am Tag gegen die Wand geklatscht. Und der ist jetzt in der Gemeinde, der ist völlig anders. Der ist freundlich, liebevoll, gütig. Das musst du dir anschauen. Du glaubst es nicht, wenn du es nicht gesehen hast. Wäre das nicht was? Das ist Gottes Absicht. Das ist Gottes Absicht, dass wenn wir in unseren Beruf gehen, wir in unseren Verein gehen, wir in der Supermarktkasse stehen, die Leute denken, huch, wer kommt denn da? Irgendwas, ist hier nicht ganz normal, aber positiv. Das sind Gottes Visionen mit uns. Könnte man sagen, jetzt Gott ist vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? Jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Gott sagt, ich habe keine Lust, Kirchen im Dorf zu lassen. Ich möchte Menschen verändern. Ich möchte, dass Menschen an euch die Herrlichkeit erleben. Und dann sagt Gott seinem krisengeplagten und psychisch angeschlagenen Volk eine ganz konkrete Zukunftshoffnung. Ihr werdet in Freude ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel werden jubelnd vor euch singen und alle Bäume auf dem Feld werden in die Hände klatschen. Wo einst Dornen waren, werden Zypressen wachsen. Wo Nesseln wucherten, werden Myrten sprießen. Das geschieht zur Ehre des Herrn und zu einem ewigen Zeichen, das nie mehr vergeht. Hier tanzt die Schöpfung auf den Tischen vor Freude und Begeisterung über das, was Gott an seinen Leuten tut und getan hat. Das ist wohl ein Hinweis auf die Ewigkeit. Es ist Leben aus der ewigen Hoffnung. Es ist keine Flucht nach dem Motto, hier ist alles so schlimm und so böse. Komm, lass uns, wir haben ja noch eine ewige Herrlichkeit. Augen zu, andere nehmen Drogen, Christen nehmen Herrlichkeit, Ewigkeit. So ist es nicht, sondern aus diesem Versprechen, dass Gott eine ewige Herrlichkeit für uns hat, ein Leben ohne Krisen, ohne Pandemien, ohne psychische Erkrankungen, ohne Stress und Streit. Weil das ist, können wir jetzt in dieser Welt anfangen, ein Stück Himmel auf Erde zu bringen. Genau so, ein Stück Himmel auf Erde zu bringen. Konkret heißt das, wo du lang gehst und wo du hinkommst als Mensch, in dem der Heilige Geist wohnt, in dem Gott, Jesus, Heilige Geist wohnt, da breitet sich Leben aus. Wovor der Geruch der Verzweiflung und des Todes war und der Krise, fängt an, das Leben aufzublühen. Am Arbeitsplatz, im Verein, im Fitnessstudio und wo auch immer, sogar beim Autofahren. Und dann habe ich mal nachgeschaut, hier steht Zypressen und Myrten. Ich habe gerade zu Hause mit Hilfe von einem guten Freund Zypressen abgemacht und die vernichtet, die rochen so gut. Und dann dachte ich, Zypressen und Myrten, warum steht denn das da? Und meine Frau, die hat so viele ätherische Öle zu Hause, Zypresse und Myrte habe ich nicht gefunden, aber ich habe mal geguckt, sind das einfach Bäume, die halt so oder Gestrüpp, was so wächst? Und bemerkenswert, gibt es so ein kleines, ich kenne mich damit nicht aus, müsst ihr Andrea Renfort fragen, die kennt es besser, aber was diese Pflanzen machen, Zypresse ist ein ätherisches Öl und dieser Zypressenbaumes wird nicht nur erfolgreich gegen unterschiedliche Krankheiten eingesetzt, sondern leistet auch einen wertvollen Beitrag für die psychische Gesundheit, steht da. Myrte wirkt keimtötend gegen Bluterguss, Bronchitis, Hämorrhoiden, Husten und wirkt gegen Nervosität und gegen Nervenkrisen. Das Öl der Myrte sorgt für Aufmerksamkeit, Konzentration und geistige Klarheit. Da denkt man, na Gott, hat einfach mal so was rausgehauen, hat er sich umgeguckt in seiner Schöpfung, hier steht gerade eine Zypresse und eine Myrte. Kann das sein, dass Gott damit sagen will, wo ihr hinkommt, wenn ihr euer Leben, wenn Christus in euch ist und ihr in Christus, werdet ihr dafür sorgen und dass Menschen in eurer Gegenwart und in eurer Umgebung psychisch und körperlich heil werden können. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Christus aus uns ausstrahlt. Verblüffend, wo Menschen sind, die Jesus vertrauen und bei ihm Erfüllung finden, breitet sich psychische Gesundheit aus. Gott sagt, komm und höre auf mich und du wirst aufleben. Ich werde dir die Ewigkeit ins Herz geben. Und die Ewigkeit soll dein Zuhause sein. Und aus dieser Ewigkeit sollst du in diese Welt hineinwirken. Und dann wird sich die Ewigkeit, der Geruch und Geschmack von Ewigkeit ausbreiten in deiner Umgebung. Und ich wünsche uns das allen, dass sich der Geruch und der Geschmack von Ewigkeit in der nächsten Woche um uns herum ausbreitet. Und dass, wo es nötig ist, wir umkehren und diese Einladung Gottes zum Leben annehmen und in ihr Leben. Amen.